Heute möchte ich Ihnen ein Entwicklungsmodell vorstellen, das zumindest grobe Angaben darüber macht, wie Kinder lesen und schreiben lernen. Das ist schon wichtig zu wissen, zumindest ungefähr zu wissen, wie das mit dem Lesen und Schreiben läuft, denn sehr viele Kinder entwickeln Probleme im Lesen und Schreiben. Wie viele sind das? Oh, man kann so ungefähr sagen, 10%. Woher weiß ich das? Na, das sind die Befunde der PISA-Studien. Die sagen, Pi mal Daumen, und zwar kaum verändert, seit PISA 2000, 10% aller 16-Jährigen erreichen nicht einmal Stufe 1 des Lesens. Und Stufe 1 des Lesens ist unter anderem dadurch definiert, dass man in der Lage sein muss, aus einem Bild-Zeitungsartikel die Hauptinformation herauszulesen. Nun wissen Sie sicher, dass die Hauptinformation in Bild-Zeitungsartikeln normalerweise in ziemlichen Großbuchstaben in der Überschrift schon steht. Und das nicht zu können, heißt wirklich gravierende Probleme zu haben. Und Jahr für Jahr sind das in etwa 10% aller 16-Jährigen, die dann die Schule verlassen, ohne angemessen lesen und schreiben zu können. Was ist das für eine Gruppe? Was kann man über die sagen? Erstens kann man über die wiederum ein PISA-Studienergebnis sagen, dass die Hälfte von denen Migrationshintergrund haben. Und da wir bei den 16-Jährigen, zumindest bundesweit betrachtet, noch nicht bei 50% sind, kann man festhalten, dass es bei dieser Gruppe ein besonderes Problem gibt. Mit dem Lesen und Schreiben bei bilingualen Kindern werde ich mich in einer weiteren Sitzung befassen. Das ist für mich interessant. Aber erst einmal, denke ich, sollen wir uns auf den Normalfall konzentrieren. Und das sind die monolingualen Sprecher. Okay, ich sagte, erste Problemgruppe, Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte, wobei ich natürlich betonen möchte, dass überrepräsentiert zu sein in der nicht einmal Stufe 1 Lesergruppe keineswegs bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte oder auch nur besonders viele Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte lesen und schreiben nicht erlernen in deutschen Schulen, sondern das bedeutet einfach nur, die sind überrepräsentiert unter den Nicht- und Schlechtlesern. So kann man das vielleicht beschreiben. Es gibt noch eine zweite Problemgruppe. Das ist die Gruppe der sogenannten Lernbehinderten oder, um den KMK-Euphemismus zu verwenden, das sind Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich Lernen. Dann werden Sie denken, Förderschule und Behinderte, ach, damit haben nur wenige zu tun. Nee, stimmt nicht, weil Sie denken vielleicht, wenn Sie an Menschen mit Behinderung denken, das sind Leute im Rollstuhl oder so etwas, aber um die geht es hier gar nicht. Sondern das ist so, dass etwa 3-5% jedes Jahrgangs ganz gravierende Schwierigkeiten in der Schule haben. Früher sagte man, die bleiben zweimal hintereinander sitzen und dann müssen sie in die Förderschule. Das hört sich nicht inklusiv an, das ist auch nicht inklusiv. Und wenn man alle Förderschülerinnen und Förderschule gemeinsam betrachtet, hat sich da durch die Inklusionsdebatte oder durch die Integrationsdebatte an der Zahl der Förderschüler bekanntlich ja so gut wie nichts geändert. Also, es gibt Kinder, die haben gravierende Probleme in der Schule, etwa 3-5%. Und diese Kinder, die kommen ziemlich häufig in Förderschulen. Was kann man über diese Gruppe noch sagen? Natürlich sind auch hier Migranten grob überrepräsentiert, also das ist nicht ausschließlich diese Kategorie. Aber natürlich gibt es auch einen gewissen Anteil an Förderschülern ohne Migrationsgeschichte, an Förderschülern mit dem Förderschwerpunkt Lernen ohne Migrationsgeschichte. Okay, und was weiß man über die? Über die weiß man, dass das vor allem Unterschichtskinder sind. Und zwar ältere Schätzungen lauten 80-90%. Natürlich sind nicht alle Unterschichtskinder in der Förderschule, sondern sehr viele Förderschüler sind Unterschichtskinder. Also wieder ein Hinweis auf Überrepräsentierung. Aber dennoch ist das ein bemerkenswerter Umstand. Was weiß man noch über diese monolingualen Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich Lernen? Nun, man weiß, dass diese Kinder ganz gravierende Probleme im Lesen und Schreiben haben. Und das wichtigste Problem, das solche Kinder in der Schule haben, ist vermutlich nicht angemessen lesen und schreiben zu lernen. Ziemlich dicht gefolgt übrigens von den Verhaltensproblemen. Okay, Zusammenfassend kann man sagen, es ist für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ziemlich wichtig, sich mit einem verbreiteten und häufigen Problem ihrer Klientel auseinanderzusetzen. Also erkläre ich Ihnen die groben Entwicklungsverläufe an dieser Stelle. Abbildung 2 der Diagnostik-Unterseite versucht das zusammenzufassen, was zumindest in der Forschung als weitgehend unstrittig gilt. Das ist ein sehr grobes Modell und natürlich gibt es über kleinere Entwicklungsschritte noch uneinheitliche Befunde und zum Teil auch Auseinandersetzungen. Aber das, was ich Ihnen jetzt erst einmal erkläre, ist, ich denke, konsensfähig in der Forschung. Sie müssen die Abbildung von unten nach oben lesen. Ich muss zunächst etwas erklären. Sie stellen fest, dass da einige Begriffe gelb unterlegt sind und es gibt so eine Art Legende. Da sehen Sie dann, dass gelb unterlegt bedeutet, dass es sich um Prädikatoren handelt. Und entsprechend ist es sinnvoll, erst einmal zu erklären, was denn ein Prädikator ist. Ein Prädikator ist eine Variable, die in Längsschnittuntersuchungen eine Vorhersagefähigkeit bewiesen hat. Wenn da zum Beispiel der Wortschatz gelb unterlegt ist, dann bedeutet das, dass man mit Wortschatztests vor der Einschulung Aussagen über die Leseentwicklung nach der Einschulung machen kann. Prädikatoren sind also besonders wichtig, wenn es darum geht, kausale Abläufe zu verstehen. Das Zweite, was man vielleicht sagen muss, ist, dass da der Begriff Literacy verwendet wird. Und nun werden Sie denken, was Blödes, warum steht da nicht Lesefähigkeit, was bekanntermaßen die wörtliche Übersetzung ist. Nun, da steht deshalb nicht Lesefähigkeit, weil der Begriff Reading Literacy mehr ist als Lesefähigkeit. Er bedeutet die Fähigkeit, sich in der Welt der Schrift zu bewegen. Und wenn man Lesen definiert als Fähigkeit, aus Buchstaben Laute abzuleiten und aus Lauten dann Wörter und somit die Wortbedeutung eines geschriebenen Wortes zu erschließen, dann wird vollkommen klar, dass die Fähigkeit, sich in der Welt der Schrift zu bewegen, ein deutlich umfangreicheres Konzept impliziert. Und deshalb verwende ich das hier. Nun steht ganz unten der Begriff Family Literacy. Und Family Literacy befasst sich mit der Frage, welche Bedeutung Lesen und Schreiben in der jeweiligen Familie haben. Das kann nämlich sehr unterschiedlich aussehen. Es kann zum Beispiel sein, dass die elterliche Wohnung voll ist von Büchern, dass schon Kinder im Alter von 3 Monaten das erste Buch vorgelesen bekommen und das Vorlesen, dass das nicht aufhört, bis die Kinder 10 Jahre alt sind. Das kann bedeuten, dass Kinder ihre Eltern dauernd lesen und schreiben sehen. Und das kann bedeuten, dass diese Eltern ihre Kinder auch dauernd zum Lesen und Schreiben anhalten. Andererseits ist es ohne weiteres möglich, dass sie mit Kindern zu tun haben, die überhaupt nicht mit Büchern in Kontakt gekommen sind. Zum Beispiel, wenn sie mit Flüchtlingskindern arbeiten, kann das passieren, dass sie mit Kindern zu tun haben, die nicht mit Büchern in Kontakt kommen während ihrer Flucht. Mit diesen Fragen befasst sich der Begriff Family Literacy. Eine wichtige Variable aus diesem Bereich ist übrigens die Buchtitelliste oder die Zahl der Bücher im elterlichen Haushalt. Und diese Variable, Zahl der Bücher im elterlichen Haushalt, hat sich in vielen Studien als wichtiger Prädikator der Lese- und Schreibentwicklung herausgestellt. Mein Kollege Hans Wocken witzelt immer wieder, dass die Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs eigentlich nur einen Zollstock erfordere. Man müsse einfach zu den Kindern nach Hause gehen, die Bücher auf einen Stapel legen und einen Zollstock anlegen, um festzustellen, ob sonderpädagogischer Förderbedarf besteht. Das ist natürlich etwas drastisch, das Bild, aber tatsächlich ist die Frage, wie viele Bücher sich im elterlichen Haushalt befinden, ein besserer Indikator als alle möglichen Testverfahren, die ansonsten so eingesetzt werden. Nun bedeutet der Umstand, dass eine Variable Prädikator ist, noch nicht den Nachweis der Kausalität. Denn wenn dem so wäre, könnte man ja das Problem beheben, indem man Familien mit wenigen Büchern einfach Bücher schenkt. Das hat man tatsächlich ausprobiert. Ergebnis dieser Literacy-Bag-Programme ist allerdings, dass die Effekte eher gering sind. Es ist also nicht die physische Präsenz von Büchern, die positive Wirkungen auf das Lesen und Schreiben hat. Nehmen wir den nächsten Prädikator, nämlich den Wortschatz. Auch der Wortschatz ist, und das ist tatsächlich in einigen empirischen Studien belegt, unter anderem in einer Studie, die ich in Brennpunktschulen des Ruhrgebiets durchgeführt habe. Der Wortschatz kann die Lese-Schreibentwicklung vorhersagen. In meiner Studie war das, der Wortschatz in der Kita sagt Lese-Schreibentwicklung in der ersten und zweiten Klasse voraus. Die ursprüngliche Anlage der empirischen Untersuchung war, dass ich mich um eine besondere Gruppe von Kindergartenkindern kümmern wollte, nämlich um die bilingualen Kinder, genauer um russisch-deutschsprachige bilinguale Kinder. Und deshalb habe ich nicht nur die Sprachkenntnisse in der zweiten Sprache dieser Kinder, also in Deutsch, erhoben, sondern auch den Wortschatz in russischer Sprache. Ergebnis dieser Studien: Für die Lese- und Rechtschreibkompetenzen in deutscher Sprache sind vor allem die Ergebnisse der Wortschatztests in der zweiten Sprache relevant. Die Ergebnisse sind übrigens im Wortschatztest nicht sehr gut ausgefallen, und zwar sowohl in der ersten wie auch in der zweiten Sprache. Aber das nur am Rande. Okay, der Wortschatz ist eine wichtige Sache für die Leseschreibentwicklung. Und das wird auch vollkommen nachvollziehbar, wenn man darüber nachdenkt, was Lesen bedeutet. Lesen bedeutet ja, zumindest in der frühen Phase, aus Buchstaben Laute abzulauten, aus Lauten Wörter abzuleiten und dann Wörter zu erlesen und die Bedeutung zu verstehen. Und Wörter, die man nicht kann, kann man vielleicht noch vorlesen, aber verstehen kann man sie dann nicht. Also vollkommen klar, dass man einen angemessenen Wortschatz braucht für die Leseentwicklung. Rechts neben Wortschatz steht noch der Begriff Grammatik. Und natürlich sind auch die grammatikalischen Strukturen bedeutsam für die Sprachentwicklung. Denn die Grammatik sagt zumindest in der deutschen Sprache, wer was mit wem tut, zum Beispiel. Und ohne grammatikalische Strukturen sind sie verloren. Allerdings liegen bisher nicht ausreichend Studien vor, die belegen, wie bedeutsam grammatikalische Kenntnisse oder grammatikalische Performance für die Lese- und Schreibentwicklung ist. Ich könnte aber mir vorstellen, dass, wenn man das angemessen untersucht, dass auch die Grammatik eine wichtige Rolle spielt. Dass also möglicherweise auch grammatikalische Kenntnisse Prädikator der Leseschreibentwicklung sind. Bei der Pragmatik ist das ein bisschen was anderes. Die Pragmatik bezieht sich auf den kommunikativen Aspekt der Sprache. Nachzulesen wäre das zum Beispiel in Austins berühmtem Buch, das liegt inzwischen als Reklamheftchen vor, How to do things with words. Man kann nämlich mit Wörtern Dinge tun, um mal ein Beispiel zu verwenden, mit dem Sie möglicherweise bald konfrontiert sind. Es ist zum Beispiel so, dass Sie höllisch aufpassen müssen, dass Sie nicht an einem bestimmten Ort mit bestimmten Zuhörern das Wort Ja sagen. Denn wenn Sie Pech haben, dann sind Sie danach verheiratet. Heiraten ist also ein Sprechakt. Und diesen Sprechakt vollzieht man tatsächlich mit Wörtern. Der Sprechakt heiraten gehört übrigens zu den Versprechen. Man verspricht ja unter anderem, dass man in guten und in schlechten Tagen miteinander leben will, bis dass der Tod einen scheidet. Naja, das zum Schluss vielleicht nicht mehr. Aber das ist ein Versprechen. Und Versprechen, ja, das kann man auch mit Worten tun. Man kann auch drohen. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Aber auch drohen ist ein Sprechakt. Okay, das ist die pragmatische Ebene von gesprochener Sprache. Und die ist erstens weniger bekannt. Und zweitens gibt es zumindest derzeit weniger Studien, die sich damit überhaupt befassen. Es gibt keine Studien, zumindest ist mir derzeit keine bekannt. Wie gesagt, die Pragmatik ist Prädikator für die spätere Lese- und Schreibentwicklung. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass es nur wenige Kinder gibt, die mit der pragmatischen Ebene von Sprache Schwierigkeiten haben. Das gilt zum Beispiel, also wer hat das? Wer hat Schwierigkeiten mit der pragmatischen Ebene? Zum Beispiel Kinder mit Autismus, insbesondere Kinder mit frühkindlichem Autismus oder man müsste heute sagen, nicht sprechende Kinder mit Autismus-Spektrumsstörung. Diese Kinder haben häufig Probleme mit der pragmatischen Ebene von Sprache. Und das sind einfach zu wenige, um da als Prädikator gelten zu können. Natürlich können übrigens Kinder mit Autismus lesen und schreiben lernen. Da wir ja nun an der Evangelischen Hochschule sind, sollte ich vielleicht noch einige Worte dazu verlieren, was da nicht steht. Da steht zum Beispiel nicht psychomotorische Entwicklung. Warum steht das nicht dort? Das hat mit dem derzeitigen Stand der Forschung zu tun. Ich weiß, in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es tatsächlich die Position, dass es einen Zusammenhang zwischen Lesen, Schreiben einerseits und Bewegung andererseits geben müsste. Es gibt sogar Interventionen psychomotorische Programme, die das Ziel haben, die Lese- und Schreibfähigkeit von Kindern zu verbessern. Die Forschungslage zu diesem Punkt ist relativ eindeutig, nämlich es gibt keinen Hinweis darauf, dass Testbefunde aus der motorischen Entwicklung von Kindern in der Lage sind, die Lese-Schreibentwicklung vorherzusagen. Aus diesem Grund taucht die psychomotorische Entwicklung hier einfach nicht auf. Interessiert keinen, forscht keiner mehr zu, der Drops ist gelutscht. Im Grundsatz kann man sagen, Kinder, die eine Sprache haben, und das muss keineswegs eine orale Sprache sein, das könnte zum Beispiel bei gehörlosen Kindern auch das Gebärden sein, also Kinder, die eine Sprache haben, die können normalerweise auch lesen und schreiben lernen. Wenn man ein bisschen weiter nach oben geht, sieht man da auf der linken Seite den Begriff frühes Lesen und auf der rechten Seite den Begriff frühes Schreiben. In dieser Hinsicht unterscheiden sich tatsächlich die Autorinnen und Autoren der einschlägigen Forschung, nämlich in der Frage, wann denn nun das Lesen anfängt und wann das Schreiben anfängt. Ich mache mal ein paar Beispiele. Kinder sind sehr früh in der Lage, logographemisch zu lesen. Sie können zum Beispiel, wenn sie so diese Reklameheftchen haben, die sie im Briefkasten finden, was es da nicht alles an Sonderangeboten gibt, in den einschlägigen Supermärkten. Wenn Sie da nur die Schriftzüge von Produkten ausschneiden, die Kinder gerne mögen, zum Beispiel Fruchtzwerge oder Nutella oder Kinderschokolade und so weiter und so weiter, da sind nach meiner Erfahrung 1- bis 2-jährige Kinder absolut in der Lage zu lesen, was da steht. Kommen Sie aber auf die Idee, das abzuschreiben, ist das nicht mehr möglich. Anderes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie entscheiden sich heute dazu, zum Polizeipräsidium zu gehen. Sie warten, bis da wenig los ist und schrauben einfach von einem Polizeiauto dort die Beifahrertür ab. Kann ja sein, dass Sie sowas gerne tun. Und das nehmen Sie dann mit nach Hause. Und wenn Sie da ein Kind haben, was, sagen wir, 2 Jahre alt ist, dann fragt das Kind Sie, wo hast du denn die Tür von dem Polizeiauto her? Das kann dann anhand der Aufschrift auf dieser Tür erkennen, dass es sich um die Tür eines Polizeiautos handelt. Diese Art zu lesen gehört sicher zu den frühen Lesefertigkeiten und das können Sie auch noch heute so. Sagen wir, Sie befinden sich auf einer Auslandsreise in einem Land ohne lateinische Schrift. Es reicht ja, dass Sie zum Beispiel in ein russischsprachiges Land fahren. Kann ja irgendwann mal wieder möglich sein. Und dann gehen Sie einkaufen und nach einigen Versuchen können Sie dann die kyrillischen Wortbilder verwenden, um Wodka von Desinfektionsmittel zu unterscheiden. Nein, Wodka ist ein schlechtes Beispiel, aber Sie verstehen, glaube ich, was ich meine. Oder im arabischen Raum Joghurt von vergorener Stutenmilch. Das geht, das können Sie. Und das gehört zum Lesen. Ob das gespielte Vorlesen, das man bei kleinen Kindern manchmal beobachten kann, dass die entweder anderen Kindern oder notfalls auch ihrem Teddybär aus ihrem Lieblingsbuch etwas vorlesen, ob das schon Lesen ist, darüber könnte man sich streiten. Aber diese Kinder rezitieren nicht nur, was sie schon 100-mal gehört haben, sondern sie imitieren auch diese Vorlesesprache, die eine andere ist als die Dialogsprache zum Beispiel. Also, was kann man sagen? Es gibt frühe Formen des Lesens und deswegen steht das da. Es gibt auch frühe Formen des Schreibens. Was zum Beispiel ziemlich eindeutig zum Schreiben gehört, sind die sogenannten Kritzelbriefe. Das sind dann Schriftstücke, die Kinder verfertigen, als Brief kennzeichnen, die dann schriftähnliche Bestandteile haben, manchmal sogar Buchstaben. Und das Kind behauptet dann einfach, dieses oder jenes sei darauf zu lesen. Und da kann man schon mit Fug und Recht behaupten, dass das eine frühe Form des Schreibens sei. Etwa mit 4-5 Jahren wird in der kindlichen Entwicklung eine, man müsste fast sagen, Schlüsselkompetenz des Lesen und Schreibens relevant, die sogenannte phonologische Bewusstheit. Die phonologische Bewusstheit ist definiert als Fähigkeit, Laute aus gesprochener Sprache isoliert wahrzunehmen, beziehungsweise mit diesen Lauten auch umzugehen. Wenn Sie zum Beispiel in der Lage sind, herauszuhören, dass das Wort Auto mit dem Laut Au beginnt, das nennt man dann Anlaut, und mit dem Laut O aufhört, das nennt man dann Auslaut, und dass in der Mitte auch noch ein T ist, das nennt man dann überraschenderweise Inlaut, dann besitzen Sie die Fähigkeit zur phonologischen Bewusstheit. Phonologische Bewusstheit kann man auch daran festmachen, ob Kinder in der Lage sind zu reimen. Sie sehen, dass die phonologische Bewusstheit gelb unterlegt ist. Sie ist also wieder ein Prädikator. Und in diesem Fall ist die Forschungslage noch viel besser als bei den anderen Prädikatoren. Das sind nicht zig, sondern hunderte von Studien und wahrscheinlich ebenso viele Sprachen, für die das untersucht wurde. Das gilt also vermutlich fast weltweit, dass man mit der phonologischen Bewusstheit vor der Einschulung voraussagen kann, wie sich das Lesen und Schreiben in der späteren Schule entwickelt. Es gibt natürlich Testverfahren, die phonologische Bewusstheit erheben. Das bekannteste Testverfahren dieser Art ist das Bielefelder Screening. Und das ist auch tatsächlich sehr sinnvoll, dieses Bielefelder Screening oder andere Verfahren vor der Einschulung anzuwenden. Denn die phonologische Bewusstheit ist nicht nur Prädikator, sondern man kann mit einem Training der phonologischen Bewusstheit vor der Einschulung die Lese- und Schreibentwicklung von Kindern nachweislich fördern. Verfügen Kinder über ausreichende Kompetenzen im Bereich der phonologischen Bewusstheit, sind sie in der Lage, Lesen und Schreiben zu lernen. Das heißt, die meisten Kinder können Lesen und Schreiben lernen, deutlich vor ihrer Einschulung. Und das heißt auch, deutlich vor der Einschulung ist es möglich, Kinder, die möglicherweise später Probleme entwickeln können, nachhaltig zu fördern. Der nächste Schritt der Entwicklung ist beim Lesen das synthetisierende Lesen und beim Schreiben das phonetische Schreiben. Ich erkläre das. Synthetisierendes Lesen bedeutet, dass Kinder geschriebene Buchstaben in Laute umwandeln, diese Laute zusammenziehen, schließlich das Wort sprechen und erkennen können. Das Kind liest dann A, Au, Out, Auto. Das ist synthetisierendes Lesen. Ist das ein notwendiger Entwicklungsschritt? Wahrscheinlich nicht, denn sowohl die phonologische Bewusstheit wie auch das synthetisierende Lesen spielen bei gehörlosen Kindern keine besondere Rolle. Denn wie soll das gehen, lauter ausgesprochener Sprache wahrzunehmen, wenn man gehörlos ist? Und was macht das für einen Sinn, gehörlose Kinder in die Lage zu versetzen, Laute korrekt auszusprechen, um ihnen auf diesem Wege das Lesen beizubringen? Das heißt nicht, dass das nicht passiert. Ich habe ganz im Gegenteil mich schon mit einigen gehörlosen Menschen unterhalten und die sagen mir, dass genau das passiert ist in ihrer Schulzeit. Aber man weiß ganz gut, dass das eigentlich nicht notwendig ist. Das ist kein notwendiger Weg, den man gehen muss, das synthetisierende Lesen, aber es ist ein häufiger Weg. Das gilt ebenso für das sogenannte phonetische Schreiben, also das Schreiben, wie man spricht. Genau genommen ist das auch keine Entwicklungsstufe, sondern eine Methode, die man einsetzen kann. Und zwar, das muss man inzwischen sagen, eine umstrittene Methode, meines Erachtens, eine häufig falsch eingesetzte und deshalb umstrittene Methode. Die Kinder haben dann sogenannte Anlauttabellen, also zum Beispiel das Buchstabentor von Reichen. Kann durchaus sein, dass zum Beispiel Sie in Ihrer Schulzeit damit mit dieser Tabelle oder mit anderen Anlauttabellen schreiben gelernt haben. Und das funktioniert so, dass man Anlautbilder hat, die dann mit einem Buchstaben verbunden werden. Und tatsächlich ist das so, dass Kinder mit diesem Hilfsmittel ziemlich schnell in der Lage sind, so zu schreiben, wie man spricht. Ich sagte gerade, das wird häufig falsch eingesetzt. Warum wird das häufig falsch eingesetzt? Na, ein Fehler, den man machen kann, ist, dass man das zu lange einsetzt. Das phonetische Schreiben ist wichtig beim Erwerb der Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln. Also beim Erlernen der Regeln, die einem sagen, welche Laut zu welchen Buchstaben gehören. Dafür ist das ein wichtiges Hilfsmittel. Und das braucht man auch beim Lesen und Schreiben. Das ist zumindest der Standardweg beim Lesen und Schreiben. Also, was kann man falsch machen? Man macht das zu lange. Die Kinder haben das schon längst drauf. Die wissen, welche Laute zu welchen Buchstaben gehören. Und deshalb macht es dann keinen Sinn mehr, die so lange dann noch schreiben zu lassen, wie sie sprechen. Das ist falsch. Das ist ein Hilfsmittel, das in die erste Klasse gehört bei sich normal entwickelten Lesern und Schreibern. Genau genommen eigentlich sogar in die ersten Monate der ersten Klasse. Und wenn man das länger benutzt, wenn man sich länger nicht um die orthografisch korrekte Fassung bemüht, dann kann tatsächlich das Ergebnis sein, dass sich Kinder falsche Wortbilder einprägen. Also das phonetische Schreiben ist meines Erachtens ein hilfreiches Hilfsmittel, eine hilfreiche Methode, um die Beziehung zwischen Lauten und Buchstaben zu erwerben. Nicht mehr, und nicht weniger. Nun steht da noch als nächstes das Schreiben nach Rechtschreibregeln. Und wenn Sie glauben, dass damit der Drops gelutscht ist, dann vertun Sie sich. Und einige Beispiele werden Sie da schnell überzeugen, dass Rechtschreibregelkenntnis allein nicht ausreichen. Fangen wir mit den drei schönen Worten Ihr, Dir und Bier an. Es geht mir, wie Sie sich denken können, um den I-Laut und um die Schreibung des I-Lautes. Es handelt sich, auch das ist, glaube ich, klar, um ein langes I. Die deutsche Sprache hat nämlich bedeutungstragende Unterschiede zwischen langen und kurzen Vokalen. Und lange und kurze Vokale werden auch tatsächlich manchmal unterschiedlich geschrieben. Sie sehen aber, dass es durchaus möglich ist, das lange I einmal ohne Dehnungsbuchstaben zu verschriften, zum Beispiel in dem Wort Ihr. Man kann auch ein H hinter das I packen, zum Beispiel in dem Wort Ihr. Und es ist auch ohne weiteres möglich, ein langes I mit IE zu verschriften. Geht. Also mit der Dehnungsregel kommen Sie da nicht sehr weit. Nehmen wir mal das Gegenteil von der Dehnung, nämlich die Kennzeichnung eines kurzen Vokals in der sogenannten Konsonantenverdopplung. Und betrachten wir zum Beispiel das Wort Plus, kurzes U, Doppel S. Dann betrachten wir das Wort Kuss, kurzes U, Doppel S. Und dann betrachten wir das Wort Bus, kurzes U, oh, ein Doppel S. Wie kommt das? Na, das hängt damit zusammen, dass Deutschland einstens von den Römern besetzt wurde. Und die Römer, die hatten zwar keine Busse, aber von denen stammt das Wort. Nämlich, das Lateinische kennt das Wort Omnibus. Und Omnibus heißt für alle. Und die Römer, die haben Omnibus nicht mit 2 S geschrieben. Und folgerichtig passiert das in der deutschen Sprache noch immer nicht. Meine Güte, woher sollen das denn nun Erstklässler wissen? Das wissen manche meiner Studierenden ja noch nicht einmal. Okay, also es gibt Rechtschreibregeln, aber mit den Rechtschreibregeln kommt man nicht sehr weit in der deutschen Sprache. Die sind notwendig, ohne Rechtschreibregeln geht es auch nicht, aber nicht hinreichend. Was braucht man, um einigermaßen akzeptable, orthografisch korrekte Texte zu produzieren? Man braucht einen Wortbildspeicher. Wie erwirbt man den Wortbildspeicher? Durch Lese- und Schreibpraxis erwirbt man den Wortbildspeicher. Man kann das relativ schön sehen, die Wirkung des Wortbildspeichers, indem man bei Rechtschreibproblemen das zu schreibende Wort in unterschiedlichen Varianten schreibt. Und nun stellen Sie sich vor, Sie wüssten nicht, wie das Wort Gymnasium geschrieben wird. Dann bitte ich Sie mal, einfach ein Blatt Papier zu nehmen und auf das Papier Gymnasium wie folgt zu schreiben. G-Ü-M-M-N-A-S-I-U-M. Jetzt betrachten Sie das und sehr wahrscheinlich, also können Sie das kaum ertragen, das sieht schauderhaft aus. Warum sieht das schauderhaft aus? Na, weil in Ihrem Kopf das Wortbild Gymnasium in der korrekten Fassung, nämlich mit Y und ohne Doppel-M, gespeichert ist. Der Wortbildspeicher hat übrigens nicht nur Bedeutung für das Rechtschreiben, sondern auch für das Lesen. Denn erwachsene Leser, die lesen nicht mehr so wie Erstklässler, also die wandeln nicht mehr Buchstaben in Laute um und ziehen nicht mehr Laute zu Wörtern zusammen, sondern deren Lesen ist eine Verifikation bzw. Falsifikation von Silben, Wort und Satzerwartungen. Wir erahnen also, was da steht, wenn wir etwas lesen, und durch die Fixierung einiger weniger Buchstabengruppen wissen wir, ob unsere Vermutungen korrekt sind oder nicht. Und so lesen erwachsene Leserinnen und Leser. Okay, wenn Sie also nun so automatisiert lesen können und tatsächlich auch in der Lage sind, einigermaßen orthografisch korrekt zu schreiben, und wenn Sie dann zusätzlich das noch den ganzen Tag lang tun, über einen längeren Zeitraum hin, in einer Welt, in der die Schrift eine hohe Bedeutung ist, ja, dann entwickeln Sie Reading Literacy. Ihre Aufgabe für heute in Abbildung 3 der Diagnostikunterseite bzw. Abbildung 7 der Erziehungshilfeunterseite bitten Sie den Versuch eines Kindes, einen Satz zu schreiben. Sie sollen feststellen, was der Junge schon kann und was der Junge noch nicht kann und vorschlagen, welche Förderangebote Ihrer Meinung nach sinnvoll sind.